Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Ich bin der Max und habe mir für diese ganz besondere Serienzeitreise heute meine Chefin und Zeitzeugin Jenny eingeladen. Hallo Jenny.
Hallo Max, ich bin hier im Old Age Make-up erschienen, um von damals zu berichten.
Damals, die jungen Leute. Genau, danke erstmal, dass du heute hier bist. Ich habe lange auf dieses Format hingefiebert. Aber leider ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Letztes Jahr hatten wir schon die Idee, nämlich mal nostalgisch zurückzuschauen, welche Serien vor 10 oder jetzt heute sogar 20 Jahren gestartet sind und vielleicht auch jüngere Serienfans mal auf Highlights aufmerksam machen, von denen sie vielleicht noch nie gehört haben, die aber immer noch sehr sehenswert sind. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt in eine TARDIS oder eine Zeitmaschine deiner Wahl und drehen die Uhr zurück auf ins Streamgestöber. So, warum sprechen wir eigentlich heute über das Serienjahr 2005? Kann man sagen, jeden Monat, jede Woche gibt es neue Serien, überall nur die heißesten Neuheiten und Netflix-Chartstürmer stehen immer im Fokus. Aber dadurch geraten leider auch viele richtig gute, quasi schon Serienklassiker in Vergessenheit und dem wollen wir entgegenwirken. Und auf besonders gute und auch einflussreiche Serien zurückschauen, die schon etwas älter sind und haben uns dabei die Frage gestellt, ob das Jahr 2005 nicht vielleicht das beste Serienjahr war. Jenny, wie sieht das denn bei dir aus? Schaust du eigentlich nur noch aktuelle Serien oder findest du zwischendurch auch nochmal Zeit, in der Serienmottenkiste zu kramen und ältere Serien zu schauen?
Tatsächlich versuche ich immer noch auch ältere Serien zwischendurch zu schauen. Ich mache das sogar manchmal so, kennt man vielleicht zu Hause noch, so in den älteren Jahrgängen. Ich kaufe mir manchmal Blu-ray und DVD-Sets von kompletten Serien, zum Beispiel sowas wie The Twilight Zone, die Originalserie, oder Columbo. Ich habe alle Folgen von Columbo zu Hause, yay! Oder Curb Your Enthusiasm und so weiter. Und dann versuche ich immer einmal im Jahr auch so eine alte Serie komplett durchzuschauen, auch sowas wie Frasier zum Beispiel. Am liebsten schaue ich Sitcoms, muss ich sagen.
Und ER.
Und ER, da habe ich auch, glaube ich, nicht alle Staffeln, aber alle relevanten Staffeln zu Hause.
Sehr schön. Ja, ich mix das auch immer so, dass ich gucke, was habe ich vielleicht noch nicht geguckt oder wo habe ich mal wieder Lust drauf. Meistens ist dann auch irgendwie, wenn Jubiläum irgendwie ansteht, wenn ich jetzt sehe, oh, nächstes Jahr wird Heroes 20 Jahre, da habe ich mir jetzt schon mal auf die Watchlist gesetzt, die erste Staffel Heroes zu gucken.
Zum ersten Mal?
Nee, die habe ich ja damals
geguckt. Ja, ich hätte mich schon gewundert.
Mal wieder zu gucken.
Aber das produziert bei mir nur noch mehr Fragezeichen, warum man das tun sollte.
Das können wir dann nächstes Jahr erklären. Genau, also ein Blick genau 20 Jahre zurück, das klingt natürlich jetzt erstmal ziemlich weit. Aber offenbart doch einige überraschende Highlights, erschreckt aber auch ein wenig, dass einige Serien, die heute immer noch relevant sind, tatsächlich schon so viele Jahre auf dem Buckel haben. Da steigen wir dann gleich nämlich näher ein. Und für unsere Serienzeitreise haben wir uns Folgendes überlegt, um das Ganze etwas zu strukturieren. Zuerst wollen wir einmal so eine kurze Einordnung geben. Wo befinden wir uns überhaupt im Jahr 2005? Dann schauen wir auf die besten und wichtigsten Serien aus diesem Serienjahrgang und haben dann zum Ende noch ein paar Geheimtipps von uns und stellen uns dann der Frage am Ende, war das das beste Serienjahr? So, und wenn euch das Format gefällt, dann schreibt uns bitte, denn ich hätte nämlich richtig Lust auch noch auf eine 10-jährige Zeitreise ins Jahr 2015 die zu machen. Mal schauen, schreibt uns einfach gerne, wenn euch das gefällt. Und bevor wir jetzt gleich tief in die Vergangenheit eintauchen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Kinder-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, jetzt geht's aber los mit unserer Zeitreise. Jenny, möchtest du eine kurze Einordnung geben? Was ist das Jahr 2005? Wo sind wir da überhaupt? Im serienmäßig, ne? Nicht politisch, nicht weltwirtschaftlich.
Genau, wir befinden uns jetzt im TARDIS. It's bigger on the inside. Ich habe 2005, bin ich bei meinen Eltern ausgezogen, in meinem zweiten Semester Medienwissenschaft. Ich war 19 Jahre alt. Ich hatte einen Röhrenfernseher zu Hause und ich habe nochmal richtig in meinem Studium angefangen, mich wirklich mit wichtigen Dingen zu beschäftigen, nämlich mit Serien. Was ist noch so 2005 passiert? Vielleicht zur allgemeinen Erinnerung, das erste YouTube-Video wurde hochgeladen. Me at the Zoo heißt es. Tom Cruise ist auf der Couch von Oprah rumgesprungen, finde ich, ist ein wichtiger Wegweiser für unsere Zeit gewesen.
War so wegweisend, dass es sogar bei Scary Movie parodiert wurde.
Der erfolgreichste Film 2005 war Harry Potter und der Feuerkelch. So alt ist das, der vierte Harry Potter Film, ne? Also so weit in der Vergangenheit liegen wir zurück. Papst Benedikt, wie ich gelernt habe, der 265. Papst. Wir waren Papst damals, laut einer großen deutschen Boulevardzeitung. Und Charles hat Camilla geheiratet. Für die Royals da draußen ist das vielleicht relevant, für mich nicht so. Wo befanden wir uns popkulturell? Wir befanden uns mitten im goldenen Serienzeitalter. Das muss man wirklich sagen. Ich finde, das war auch so kurz vor dem Peak. Der Peak des goldenen Serienzeitalters war für mich so zwischen 2008 und 2014 so ungefähr. Was heißt das?
Da, wo Breaking Bad lief.
Genau, und wo Game of Thrones angefangen hat. Mhm. Goldenes Serienzeitalter wird normalerweise mit dem Start von Sopranos so 99 rum datiert, und wo es endet, das unterscheidet sich. Manche sagen, es endete mit dem Ende von Mad Men. Manche sagen, es ging sogar bis 2023, bis so das Peak-TV, die Bubble der maximalen Serienproduktion geplatzt ist. Aber wir befanden uns im goldenen Serienzeitalter. Das heißt, nicht nur die amerikanischen Networks haben Serien produziert, sondern vor allem auch die Kabelsender wie HBO, wie FX und später auch AMC. Und das hat zu einer allgemeinen Anhebung der Qualität der Investitionen in Serien geführt und zu einer Stärkung, glaube ich, auch des Serienmediums als relevantes kulturelles Produkt, was man nicht nur beim Bügeln schaut, ganz vereinfacht gesagt. Und die Prime-Serien des goldenen Serienzeitalters, das waren The Sopranos und The Wire, die beide 2005 keine neuen Staffeln produziert haben, aus irgendeinem Grund war da Pause. Aber eben auch einige anderen Serien, über die wir vielleicht hier noch sprechen werden.
Mhm. Ich kann sagen, mein persönliches Jahr 2005, ich war 15, das war das Jahr, in dem ich das erste Mal eine Serie im O-Ton gesehen habe.
Was war das?
Smallville, Staffel 4. Ich war großer Smallville-Fan und war das erste Mal in New York im Urlaub 2005, in den Herbstferien. Und da gab es die vierte Staffel von Smallville. Und die musste ich mir unbedingt kaufen, weil hierzulande gab es, glaube ich, erst die dritte. Wollte ich unbedingt sehen. Hab dann zu Hause erst gemerkt, was der Unterschied zwischen Regionalcodes ist. Habe dann meine PlayStation 2 aber so umgestellt, dass ich auch US-DVDs gucken konnte. Die war dann, ging dann nur noch mit Smallville. Konnte nur noch Smallville gucken. War jetzt auch nicht so schlimm. Genau, und ja, so meine Serienleidenschaft, die nahm halt so auch so 2005 rum so richtig an Fahrt auf, weil ich damals halt auch sehr viele DVD-Boxen mir gekauft habe. So habe ich die meisten Serien damals für mich entdeckt mit DVDs. Jede Woche ab in den Saturn und stöbern. Das war mein Streamgestöber, das war mein DVD-Gestöber.
Mein Äquivalent war, glaube ich, so dieses Bewusstsein dafür, dass die deutschen Sender mit Verspätung auch diese amerikanischen großen Serien rüberholen. Also ich habe dann auch irgendwann mal bei RTL Arrested Development auf einem schlechten späten Sendeplatz gesehen und so. Also diese frühen 2000er, die assoziiere ich damit mit, oh mein Gott, was ist denn hier möglich im Serienbiss? Und ja. Warum machen das keine deutschen Serien?
Das war damals mindblowing. Hier in Deutschland noch mitgefiebert, die erste Staffel Desperate Housewives, wie wird dieses große Mysterium aufgelöst? Und dann im Urlaub in den USA Fernseher angemacht, da lief schon die zweite Staffel. So, oh mein Gott. Spoiler, jetzt weiß ich alles, was passiert. Ich habe mich richtig cool gefühlt damals. Genau, bevor wir jetzt auf die Serien schauen, die 2005 gestartet sind, habe ich noch ein paar Serienenden mitgebracht, die im Jahr 2005 geendet sind. Das waren natürlich auch große Happenings. Wer erinnert sich nicht an das Serienfinale von Carnival?
Wurde die nicht einfach abgesetzt?
Die wurde einfach nur abgesetzt. Ein großer Geheimtipp. Genau. Six Feet Under, das beste Serienfinale aller Zeiten. Und da lasse ich mir nicht reinreden.
Ich habe nur die ersten 2, 3 Staffeln gesehen und sage, okay, ich akzeptiere deine Meinung.
Manchmal gucke ich einfach nur diese letzten 10 Minuten von Six Feet Under, wenn ich weinen möchte.
Wird Michael C. Hall dann Dexter im Finale?
Ganz genau.
Okay.
Erst wird dann noch zum Lumberjack, genau. Und dann plötzlich fängt sein innerer Monolog an.
Das heißt, er hat wenigstens ein gutes Serienfinale in seiner Filmografie.
Genau. Six Feet Under. Queer as Folk ist geendet, 2005. Die US-Serie natürlich, das US-Remake. Alle lieben Raymond, auch geendet. Andromeda, für alle Trash-Sci-Fi-Fans. True Calling, die habe ich gerne geguckt.
Was war das?
Mit Eliza Dushku. Und Enterprise, die Star Trek-Serie, ist auch geendet nach,
die,
ich glaube, 4 Staffeln oder 5 Staffeln.
Die letzte Star Trek-Serie bis Discovery, oder?
Genau, das war die letzte Star Trek-Serie für die nächsten 12 Jahre.
Das muss man sich nochmal vor Augen beziehungsweise Ohren halten.
Hast du auch noch irgendwelche Jubiläen oder irgendwas noch gefunden?
Jubiläen nicht, aber ich habe so ein bisschen drauf geschaut, was lief denn da noch so? Weil das für mich, wenn ich zurückblickend schaue, wirklich, glaube ich, so geschmacklich das formierende Serienjahr war. Ich habe es nur noch nicht gewusst, weil manche Sachen habe ich vielleicht auch erst später in Deutschland geschaut.
Mhm.
Aber ich weiß zum Beispiel noch, wie die allererste Folge von 24 bei, ich glaube, RTL 2 lief. Und das war eine revolutionierende Serie. Und 24 lief dann 2005 bereits in der 4. Staffel. Tag 4 war das, glaube ich. Arrested Development lief 2005. Zu Ende, das erste Ende ist meine liebste Comedy-Serie aller Zeiten. So, also ist keine Serie aus dem Jahr 2005, aber das ist für mich so prägend, einfach für alles, was noch kommen sollte, so im Comedy-Bereich, im Serienbereich. Curb Your Enthusiasm mit Larry David. Ich finde es auch interessant, dass man 2005 noch so eine Überkreuzung hat. Du hast ja schon alle lieben Raymond erwähnt, man hat noch Will and Grace damals. Das heißt, man hat diese klassischen aus den 90er Jahren stammten Multicam-Sitcoms. Diese Friends hat ja ein Jahr vorher aufgehört.
Da ging eigentlich so eine Ära zu Ende.
Genau, und gleichzeitig hat man diese Single-Cam-Komödien, eine andere werden wir sicher noch mindestens erwähnen, die sehr prägend war, die gezeigt haben, wo es hingehen wird. Mit einzelnen Ausnahmen, die Regeln bestätigen, wie Big Bang Theory oder so, die halt noch länger überlebt haben. Und auch sowas wie Boston Legal, was für mich immer so eine warme William Shatner-förmige Decke war, als es dann im Fernsehen lief. Und Malcolm in the Middle lief damals noch mit 9 Folgen. Lost, Veronica Mars. So, also das, wenn mich irgendjemand fragen würde, was sind die prägenden Serien der frühen 2000er? Die liefen alle damals, The West Wing, Battlestar Galactica und meine persönliche Lieblings-Western-Serie ever, über die ich hier ja auch schon oft geredet habe. Deadwood lief damals auch noch. Also wo man hinschaute, alte, neue Serien, ein Wunderwerk der amerikanischen TV-Produktion, könnte man sagen.
Genau, und wir wollen natürlich heute, schauen wir auf Serien, die original im Jahr 2005 gestartet sind, also nicht in Deutschland erst dann gestartet sind. Die sind ja oft natürlich viel später erst zu uns gekommen. Ich würde sagen, die wenigsten davon haben wir wahrscheinlich auch im Jahr 2005 erst entdeckt oder schon entdeckt, wahrscheinlich auch erst später. Aber wir wollen natürlich so diesen gesamten Jahrgang jetzt uns angucken. Interessant, von den vorgestellten Serien, 4 Serien laufen heute immer noch.
Das ist nicht interessant, das ist insane.
Es ist insane, da kommen wir gleich noch drauf. Und einerseits haben wir natürlich richtig gute Serien mitgebracht und natürlich auch solche, die zu ihrer Zeit bahnbrechend waren und deren Einfluss noch heute zu spüren ist. Und da fangen wir mit einer an, die wir schon ein bisschen angeteased haben. Und zwar mit einer Sci-Fi-Serie namens Doctor Who. Ist natürlich etwas gemogelt. Eigentlich ist Doctor Who schon 1963 in der BBC gestartet. Aber hier geht es natürlich um das große Revival, die war eigentlich quasi schon zu Ende Doctor Who und wurde dann wiederbelebt im Jahr 2005, federführend von Russell T. Davies, direkt nachdem Queer as Folk geendet ist. Genau. Und ich würde sagen, nicht ohne Grund war die Serie auch weit vorne in unserem Ranking der besten Sci-Fi-Serien seit 2000. Hast du Doctor Who gesehen damals?
Natürlich, also nicht 2005,
nee.
Sondern ich habe dann irgendwann, weiß ich noch, habe ich eine TV-Ausstrahlung, eine deutsche gesehen mit einer der Christopher Eccleston-Folgen. Er war ja der erste Revival-Doktor, wobei 2005 noch, glaube ich, bekannt gegeben wurde, dass David Tennant dann der zweite Revival-Doktor werden würde, weil Eccleston ja nach einer Staffel leider schon ausgeschieden ist, was ich persönlich schade finde, aber gleichzeitig würde ich niemals auch nur auf eine Folge weniger mit David Tennant verzichten wollen, sozusagen. Also das ist für mich schon im britischen Fernsehen so eine Art Meilenstein natürlich für das britische Fernsehen, weil das habe ich wirklich vorher primär mit The Office von Ricky Gervais assoziiert und mit Krimiserien Noch und Nöcher, die die BBC ja auch rausgehauen hat, wie verrückt. Wire in the Blood und wie sie alle heißen, die habe ich alle geschaut. Und dann Doctor Who ist ja wirklich wie so ein, ich weiß nicht, stellt ja alles auf den Kopf, was du von britischen Qualitätsserien erwartest. Also vor allem, wenn man natürlich nie die früheren Serien oder den Paul McGann-Film gesehen hat oder was das war. Und war für, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der Einfluss des Doctor Who Revivals an sich so riesig groß ist, außer für die BuchhalterInnen der BBC war der wahrscheinlich sehr groß.
Das war ein richtiger Blockbuster. Da ist er über die Hälfte der UK-Bevölkerung hat er jeden Sonntag eingeschaltet.
Ja, und vor allem, was ich halt spannend finde bei Doctor Who als Serie, die 2005 gestartet ist, ist, dass Russell T. Davies es irgendwie vermocht hat, so diese klassische Doctor Who Monster of the Week Erzählung irgendwie beizubehalten und gleichzeitig eben so modernere Impulse des modernen seriellen Erzählens hat reinzubringen mit den großen Arcs und so weiter. Das war schon sehr modern, ohne dass sich die Serie seelenlos modernisiert angefühlt hat. Und dahingehend war es für mich schon auch eine Ausgeburt des goldenen Serienzeitalters an sich, anstatt nur so ein Nostalgiefest.
Es und war halt so was ganz anderes, was man so bei Sci-Fi-Serien zu der Zeit gesehen hat. Also irgendwie bei Enterprise oder bei Stargate SG-1 liefen, das waren ja meist eher düsterere Serien und hier war das halt wirklich auch extrem witzig. Es hatte diesen britischen Humor, es hatte dieses Abenteuer-Feeling. Das fühlte sich ganz anders an. Das war so eine Offenbarung plötzlich.
Und was man, glaube ich, für die weitere Entwicklung erwähnen muss, ist die Mitarbeit von Stephen Moffat auch an prägenden Folgen. So, also ich war ihm immer kritisch gegenüber als Showrunner von Doctor Who. Da bin ich ausgestiegen, gerade in der Ära, wo er übernommen hat. Das war mir alles dann so ein bisschen zu fair. Christopher Nolan, alles
so. Die fand ich geil.
Ich fand das furchtbar. Sein Name ist für die Entwicklung des britischen Fernsehens natürlich enorm wichtig, weil er dann ich glaube, er hat vorher Coupling gemacht. Ganz tolle Antwort auf Friends. Und dann später eben Sherlock insbesondere hat er gemacht, was ja auch dann, glaube ich, das Krimi-Genre sehr verändert hat. Und seine Einzelfolgen in dem Doctor Who Revival sind sehr, sehr gut und auch so ein Zeichen dafür, wie weit sich die Fernseherzählung weiterentwickelt hat, seit wir zuletzt Doctor Who gesehen hatten.
Ich habe mal geschaut, bei der Movie-Pilot-Community hat die Serie eine 8,5, die höchstbewertete heute hier. Genau, und 15 Staffeln von diesem Revival gibt's jetzt bislang schon. Man kann aber leider nur 2 bei Disney Plus streamen, die 2 neuesten und den Rest, glaube ich, nicht. Deswegen muss man mal gucken, warten, wann die Serie wieder ordentlich zu streamen ist.
Ich würde es auf jeden Fall für alle empfehlen, die vielleicht nicht so die Hard-Sci-Fi-Liebhabenden sind. Also zum Beispiel, wenn ihr nicht den ganzen Tag mit den Religionsplots aus Battlestar Galactica verbringen wollt, was ich natürlich irgendwie nicht nachvollziehen kann, aber soll es ja Leute geben, die das nicht so toll finden. Oder Leuten, denen The Extent zu Hard-Sci-Fi ist, die haben halt bei Doctor Who, glaube ich, einfach eine sehr gute Mischung aus teilweise familienfreundlicher, leichter, manchmal auch so ein bisschen kitschiger Unterhaltung, extrem starken Emotionen, gerade in den Russell T. Davis-Jahren. Und so ein immer so einen schönen Wechsel zwischen, das hier ist alles todernst und warum haben die alle so scheiß Kostüme an? Und das macht sehr, sehr viel Spaß, das zu schauen. Also ich bin kein Sci-Fi-Fan, aber Doctor Who konnte ich halt immer schauen, deswegen, weil es halt immer auch so einen Fantasy-Einschlag gab.
Space Katzenkrankenschwestern. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Genau, ja, jetzt zittern wir noch ein bisschen, weil die BBC kann erst über die Zukunft von Doctor Who nächstes Jahr entscheiden, wenn auch die letzte von Disney mitbestellte Serie, dieses Spin-off The War Between the Land and the Sea, das kommt nächstes Jahr. Wenn das gelaufen ist, erst dann entscheidet Disney, ob sie weitermachen mit der BBC zusammen oder ob die BBC tief in die Taschen greifen muss und selber das fortführen muss, das Franchise. So, dann kommen wir zur nächsten Serie. Avatar, der Herr der Elemente. Nicht die Netflix-Serie, die Live-Action-Serie, sondern die Zeichentrick-Serie, die Animationsserie aus dem Jahr 2005. 3 Staffeln gab es insgesamt von Nickelodeon. Bei Movie Pilot eine Bewertung von 8,3. Auch heftig. Und gilt halt als eine der größten Animationsserien aller Zeiten. Ich würde sagen, sogar eine der besten Fantasy-Serien auch aller Zeiten. Einfach, was sie da für eine spannende Welt irgendwie aufmacht. Dieses leicht Anime und von fernöstlicher Kultur inspirierte, was die Serie damit einfließen lässt. Ganz, ganz spannend. Ein zeitloser Abenteuerklassiker, kann man auch sagen. Der halt nicht nur für Kinder, sondern auch für Serienfans aller Altersklassen spannend ist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe erst 2023 das erste Mal reingeschaut. Habe ich nämlich davor zu Weihnachten die Blu-ray-Box geschenkt bekommen mit der ganzen Serie. Ich fand, die Animationen sind nicht ganz so gut immer gealtert, aber schon einfach die Aufmachung, wie die Serie gemacht ist, ist einfach wirklich fantastisch. Der Soundtrack, die Action, wie die dargestellt wurde, das hat wirklich nochmal so in Anführungszeichen so Kinderanimationsserien nochmal auf so ein komplett anderes Level gehoben. So, ich habe auch gelesen, so The Sophisticated Child's Program ist das. Genau, an mir ging sie damals total vorbei. Ich habe sie so peripher immer wahrgenommen, dass die Serie existiert, und bin dann aber bei Die Legende von Korra eingestiegen, die 2012 gestartet ist. Die fand ich ganz toll und hatte dann aber nicht so das Bedürfnis, will ich jetzt das Prequel sehen dazu, wenn ich schon weiß, was aus den Figuren wird. Ja, später habe ich dann nachgeholt. Und dann doch bereut, dass ich nicht damals geguckt habe. Aber Avatar lebt tatsächlich halt auch heute immer noch weiter, 20 Jahre später. Da haben wir natürlich einmal die Live-Action-Adaption bei Netflix, die auch ziemlich groß ist, die in insgesamt 3 Staffeln, auch diese 3 Animationsstaffeln, umsetzt. Nächstes Jahr kommt die 2. Staffel zu Netflix. Dann kommt entweder nächstes oder übernächstes Jahr eine neue Animationsserie, die heißt Avatar 7 Havens. Und nächstes Jahr startet sogar ein Kinofilm, The Legend of Aang, The Last Airbender. Das ist dann auch ein Animationsfilm, der die Serie nochmal weiterführt. Das ist krass, dass das jetzt nochmal wieder so richtig so einen Push bekommt, das Avatar-Franchise. Nicht das von James Cameron, sondern das andere.
Ja, ich habe eine Folge davon gesehen und stimme dir in allem zu. Für mich war das immer so ein bisschen, also ich habe, glaube ich, hier auch schon drüber gesprochen, ich habe immer so ein Problem mit Animationsserien, und Avatars waren mir für mich immer so ein bisschen zu, wie sage ich das, nett, ohne Ageism gegenüber jüngeren Menschen zu formulieren, war für mich immer ein bisschen zu kindlich. Und ich muss sagen, ich bin jetzt kein...
Immer in dieser Einfolge.
Ich bin, nein, aber ich habe es ja auch mitbekommen, als es im Fernsehen lief, und habe immer weiter gesappt. Deswegen, ich habe mir immer vorgenommen, das mal zu schauen, und dann habe ich es nicht gemacht. Deswegen mache ich jetzt keine Versprechungen für die Zukunft. Aber du würdest es empfehlen, auch Erwachsenen jetzt noch einzusteigen in Avatar, Herr der Elemente, nicht die Netflix-Serie, sondern die Originalserie.
Unbedingt. Ist sogar noch besser als die Netflix-Adaption.
Naja, das ist jetzt auch nicht so schwer.
Wenn man es richtig findet. Manche Streaming-Dienste bieten halt nur so eine Interleased-Version an, wo du halt so Streifen siehst dazwischen, weil das halt auch damals nicht wirklich gut in HD aufgehoben wurde, die Serie, sondern nur in SD. Ist nicht so schön gealtert teilweise. Ich habe mal geschaut, man kann alle 3 Staffeln bei Netflix, bei Prime Video und bei Wow Stream. Genau. Und damit kommen wir zu einer Serie, die du auf jeden Fall gesehen hast.
Ja, also ich habe ja schon erwähnt, dass Comedy als Genre sich in diesen Jahren 2004, 5, 6, würde ich sagen, es waren die prägenden Jahre fürs Comedy-Genre im Fernsehen, US-amerikanischen Fernsehen, also massiv verändert hat. 2004 ist die letzte große Mega-Sitcom zu Ende gegangen, also mit Friends, ich würde sagen Cheers, Frasier, Seinfeld, Friends waren so die, da haben 30 Millionen einzelne Folgen verfolgt. Und ich glaube, das Finale von Seinfeld haben irgendwie 70 Millionen geschaut. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und mit Friends ist da auch eine Ära zusammen zu Ende gegangen, die auch mich persönlich berührt hat, weil ich halt Friends-Fan war. Und ein Jahr später kam dann The Office US, was ja auch für sich eigentlich ein Fehlstart war. Ähnlich wie bei Parks and Recreation ist die erste Staffel ja nicht so angesehen. Aber die Kernbesetzung Cast war dabei. Es war die Adaption von der als auch als Meisterwerk angesehenen britischen Version von The Office von Ricky Gervais und Stephen Merchant, aber mit einem
1000-mal adaptiert wurde.
Die 1000-mal adaptiert wurde und die auch immer noch gut ist, so würde ich immer noch empfehlen wollen. Aber The Office hat sich dann in den USA ja auch nach einer Weile gefunden und stärker auch differenziert von dem sehr, sehr garstigen britischen Office-Modell, was es gibt, aber auch differenziert zum Beispiel von dem deutschen Stromberg-Modell, was ja auch eine sehr offensichtliche Kopie von The Office ist. Und hat dann so einen cozy Vibe gefunden, der so ein bisschen garstig ab und zu war durch die Michael Scott-Figur, aber die war ja wesentlich sympathischer als Stromberg oder David Brent im Original. Und ich würde sagen, Arrested Development, The Office und dann 2006 kam 30 Rock. Das war so wirklich der absolute, die Revolution des Single-Cam-Comedy-Wesens. Also wo man wirklich nicht Leute vor einem Publikum hat spielen lassen mit Multicams, die das aus allen Winkeln aufgenommen hat. Und dann hat man diese Lache aus der Konserve oder vom echten Publikum, sondern wirklich eine Serie, die eigentlich gedreht wird wie eine Dramaserie, manchmal mit so einem Documentary-Mockumentary. Look, Handkamera, Leute reden dann noch direkt in die Kamera, wie das ja bei The Office war. Und das hat alles verändert. Das führte bis hin zu natürlich Parks and Recreation. Auch die Leute, die an The Office gearbeitet haben, haben ja dann später an Parks and Recreation gearbeitet, an The Good Place, Michael Schur. Brooklyn Nine-Nine. Also das hat alles verändert, was in den nächsten 15 Jahren quasi produziert wurde. Und jetzt sind wir ja anno 2025, in dem Jahr, wo bei Sky aktuell The Paper läuft, was ja wie ein Spin-off ist, was ich auch, ich habe 4 Folgen gesehen, bisher sehr gut finde, überraschend gut. Ein Spin-off von The Office, dafür muss man aber The Office nicht gesehen haben.
Mhm. Ich habe die erste Staffel komplett gesehen.
Und hat es dir gefallen?
Es ist auf jeden Fall eine bessere erste Staffel, finde ich, als die erste Staffel von The Office.
Ja, also
die hat das Potenzial, jetzt so richtig zu sich zu finden noch.
Ja, also die Ästhetik der Comedy-Serie wurde gravierend verändert. Und nicht nur natürlich durch The Office, aber durch das Zusammenwirken, würde ich sagen, von insbesondere Arrested Development und The Office. Und auch franchise-mäßig werden wir bis heute davon verfolgt. Die Memes, die The Office produziert hat, der Subreddit von The Office ist ja bis heute aktiv. Also die Reaction-GIFs, die viele verwenden, wo sie vielleicht gar nicht wissen, dass es aus The Office stammt. Also kulturell einfach riesen Fußabdruck. Und ich kann es immer noch empfehlen. Man kann auch die erste Staffel überspringen. Mache ich auch immer so. Und streamt bei Disney Plus und Netflix. 9 Staffeln gibt es davon.
Ich weiß auch nicht, ob es Modern Family gegeben hätte, hätte es The Office nicht gegeben. Allein wegen diesem Mockumentary-Style.
Ja. Ja, das würde, also ich glaube, letztendlich geht das auf das UK, The Office, zurück.
Ja, ja.
Aber so die Adaption, wie man das tonal auch adaptiert, ohne so fies zu sein wie die britische Serie, das kam primär, würde ich sagen, durch das amerikanische The Office. Und man hat ja heute noch Szenen, wo man sich fragt, warum ist das in einem semi-dokumentarischen Style gedreht, obwohl offensichtlich keine Dokumentarcrew innerhalb der Story vorhanden ist, sozusagen. Mhm. Also alles hat es verändert. Das ist schon sehr beeindruckend.
Übrigens, was The Paper gut macht, dass sie öfter auch das Kamerateam sogar erwähnen, was vor Ort ist. Die spielen mehr eine Rolle diesmal. Und dann haben wir noch eine Comedy-Serie, die aber garstiger ist als The Office, und zwar It's Always Sunny in Philadelphia. Eine Comedy-Serie, die viele wahrscheinlich noch nie gesehen haben, die aber immer noch läuft. Aktuell 17 Staffeln gibt es bisher. Ist eine FX und später FXX, der noch kleinere Sender von FX, Produktion, bei Moviepilot eine 8,1. Ich habe letztes Jahr das erste Mal angefangen, die Serie zu gucken. Da streamte sie noch bei Prime Video. Nach 4 Staffeln hat Prime Video den Stecker gezogen und alle aus dem Programm genommen. Seither gibt sie nirgendwo mehr zu streamen in Deutschland. Es ist eine Schande. Ich musste andere Wege finden, um die Serie weiter zu gucken. Genau, ja, die Hauptfiguren sind immer noch die gleichen wie vom Anfang. Rob Mac, formerly known as Rob McElhenney.
Das müssen wir, glaube ich, nochmal sagen, ne? Rob McElhenney. Der BFF von Ryan Reynolds, der mit ihm auch Fußballteams akquiriert hat in Wales. Ne, Wrexham FC und die Doku und so. Mhm. Das ist dieser Mensch. Ich kenne ihn ja nur durch Ryan Reynolds. Ich habe It's Always Sunny nie richtig geschaut. Aber der hat jetzt legal seinen Namen ändern lassen von, sag nochmal seinen ersten Namen.
Rob McElhenney.
In?
Rob Mac.
Okay, ihr müsst darüber urteilen.
Ich glaube, er hat es gemacht aus wirtschaftlichen Interessen, weil in Südamerika kauft er auch jetzt ein paar Fußballclubs und hat gemerkt, niemand kann seinen Namen aussprechen. Er wollte es einfach machen. Seine Frau ist wütend, weil die Kinder nämlich auch richtig sauer sind, dass ihr Vater jetzt einen neuen Namen hat.
Also erst Big Mac und dann Rob Mac.
Genau. Caitlin Olsen, seine spätere Ehefrau, spielt natürlich auch damit in der Serie. Charlie Day, Glenn Howerton und Danny DeVito. Aber erst ab Staffel 2. Der kam erst in der zweiten Staffel dazu. Genau, und worum geht's, falls ihr noch nie was davon gehört habt? Es geht um 5 narzisstische Soziopathen, die einen Pub in Philadelphia betreiben, Paddy's Pub, und ihre Langeweile damit vertreiben, indem sie abgedrehte Pläne und Wetten schmieden, was fast immer grenzüberschreitend ist und nicht selten kriminell wird. Also von Betrug, Erpressung, Körperverletzung, sexueller Belästigung und vielleicht sogar auch noch ein Mord, wer weiß, ist alles dabei. Man wird auch gerne beschrieben so als die abgefucktere Version von Seinfeld, die etwas drastischere Version. Ist halt so, der Humor ist auf jeden Fall so krass chaotisch und unberechenbar. Aber trotzdem hat's doch auch irgendwie sowas Herziges. Vielleicht ist es so der Shameless-Faktor, dass je schlimmer die Menschen sind, sie sich verhalten, desto mehr kann man mit ihnen sich identifizieren. Ich kann's auch nicht ganz erklären. Hast du da mal reingeschaut?
Nee. Ich kenne nur die ganzen GIFs, die dadurch entstanden sind und nehme mir seit 2006 wahrscheinlich vor, die mal zu schauen. Aber langsam werde ich neugierig. So, also noch 20 Staffeln und dann schaue ich rein.
Ich habe jetzt 9 Staffeln geschafft und jetzt, weil ich nicht warten wollte, habe ich jetzt die neueste Staffel dann schon mal vorgeschaut. Das war ein sehr krasser Sprung von 8 Jahren, wie die gealtert sind, einige Darstellende. Caitlin Olsen ist die einzige, die immer hübscher wird im Verlauf der Serie.
Und die hat ja jetzt noch High Potential bei Disney Plus. Ne?
Genau, endlich kann sie sich mal von ihrem Ehemann lossagen und was Eigenes machen. guckt High Potential, eine ganz, ganz tolle Serie. Genau. Dann noch ein großes Comedy-Gold vielleicht.
Das hast du jetzt gesagt.
Es gibt die Ära Friends und nach Friends ist die Ära How I Met Your Mother.
Ja, also ich gleich vorweg, ich bin kein großer Fan der Serie, aber ihre Bedeutung erkenne ich auf jeden Fall an, weil How I Met Your Mother sich ja auch dadurch auszeichnet, dass es so narrativ die klassische Sitcom, glaube ich, einmal umgekrempelt hat und im Grunde narrativ so rangeht wie eine Folge von Elite oder Haus des Geldes oder so. Also weil früher hat man es ja in Seinfeld oder in Friends immer so, dass jede Folge für sich so ein Plot erzählt und dann in der Staffel am Ende denkst du, kommen sie zusammen oder kommen sie nicht zusammen oder von wem trennt sich Ross diesmal mit bedröppelten Augen. Und bei How I Met Your Mother durch das ganze Grundkonzept, dass man als Rahmen dieses Gespräch aus der Zukunft hat und dann aber auch innerhalb der Folgen oft so clever erzählte Folgenstrukturen hat, um diesen Freundeskreis in New York, der, was ja an sich kein neues Konzept ist, ein Jahr nachdem Friends zu Ende gegangen ist. So hat es sich die Serie, glaube ich, einfach sehr stark abgehoben von der klassischen Sitcom-Konkurrenz, die es damals noch gab.
Auch weil es kein Live-Publikum gab. Es wurde, glaube ich, nur eingespielt.
Genau, das war Lachen. So Konservenserie, würde ich sagen.
Weil sie halt so dieses Format von Multicam-Sitcom halt komplett ausgereizt haben durch extrem viele Sprünge innerhalb von Szenen in andere Sets. Und das wäre wahrscheinlich einfach nicht möglich gewesen.
Das wird ja auch manchmal fast wie eine Family Guy-Folge erzählt, so was so die Cutaways angeht. Und dadurch wurde, glaube ich, auch ein jüngeres Publikum an das Format rangeführt, was vielleicht bei Friends nicht reingekommen ist. Und dann auch die Idee, dass man eine Sitcom dreht, über die man so viele Theorien auch spinnen kann, ist ja
eine
auch
Mystery Box Serie.
Ja, das ist eigentlich das Lost der Sitcoms, wo dann alle auf das Finale und die Erklärung, wer ist denn die Mutter und wie ist das denn mit Robin und mit wem kommt der zusammen und so, auf eine Art hochgejazzt wird und erwartet wird und vorbereitet wird, wie man das bei einem Friends oder einem Seinfeld halt nicht hatte. Und das ist, glaube ich, schon eine besondere Leistung von How I Met Your Mother. Neben den Karrieren der Beteiligten, insbesondere für Neil Patrick Harris, würde ich sagen, der hat von allen am meisten gewonnen und sich eine Karriere als Erwachsenendarsteller aufgebaut dadurch. Und auch hier den popkulturellen Abdruck, nämlich anders als eben bei den Serien davor, so diese Vermemifizierung der Serie, die Fan-Theorien und Barney Stinson als Figur und kulturelle Ikone für mindestens 3-4 Jahre, bis er dann irgendwann awkward wurde. Das ist, glaube ich, sehr, sehr bedeutsam.
Auch wenn das Vermächtnis so ein bisschen getrübt ist, so im Nachhinein. Einerseits von dem doch recht kontroversen Serienfinale und natürlich halt auch, weil sie halt dieses Mysterium 8 Staffeln lang durchgezogen hat, bis man am Ende von Staffel 8 das erstmal irgendwie gesehen hat, wer die Mutter ist. Also ich habe mich auch sehr durchgequält nach ein paar Staffeln, weil ich dachte, oh, jetzt kommt doch endlich mal in die Gänge.
Ja, mein Problem war immer, dass ich Ted nicht mochte. Ich hatte mit ihm immer dieselben Probleme wie mit JD bei Scrubs. Die sind für mich dieselben Menschen.
Oh oh. Schreibt uns keine bösen Briefe. So, springen wir zur nächsten Serie. Endlich mal was Nicht-Comedy-mäßiges. Eine Serie, die ich nie gesehen habe tatsächlich. Es soll sie noch geben.
Es geht um Rom.
Ja.
Glücklicherweise, traurigerweise gibt es auch nur 2 Staffeln davon.
Aber ist die abgeschlossen oder wurde die abgesetzt?
Nee, die wurde, ich glaube, da ist irgendein Set abgebrannt. Irgendwas war da in Italien, mit dem es Probleme gab. Sie war unglaublich teuer, es ist eine HBO-Serie. Also auch aus dieser goldenen Ära von HBO, wo eben auch Sopranos, The Wire produziert wurden. Und Sex and the City war ja auch eine HBO-Serie. Und das war, glaube ich, die erste HBO-Serie, die ich gesehen habe, weil die lief auch bei, ich glaube, RTL oder RTL 2 damals. Und ist für mich, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war das wirklich so unfassbar, der Aufwand, der da hineingesteckt wurde, um das alte, das antike Rom von Caesar und Augustus und Brutus auferstehen zu lassen. Ich bin Geschichtsfan gewesen, ich bin da sofort eingestiegen. Die Sets, das Intro ist schon so toll. Und im Nachhinein, also damals war das durch den Aufwand enorm beeindruckend. Es war beeindruckend, weil das im Grunde so eine Art Intrigenspiel im alten Rom war, Machtkämpfe und so weiter. Gleichzeitig aber auch eine sehr süffige, eine sehr saftige, sexy HBO-Serie, wie man eben das noch von HBO bis ungefähr 2010 erwartet hat. HBO hat ja auch True Blood hervorgebracht zum Beispiel. Und damals hat man immer nackte Haut auch bei HBO-Serien erwartet. Und im Nachhinein, so mit 20 Jahren Abstand, würde ich sagen, auch die Blaupause natürlich für Game of Thrones als Unterhaltungsserie, weil man diese Mischung aus basalen Gelüsten, die befriedigt werden bei uns Zuschauern, hat in diesem großen Intrigenspiel im alten Rom. Aber auch so den Anspruch, wir sind auch irgendwie eine seriöse Serie und wir wollen was über die Gesellschaft damals sagen. Und so, und kann man heute immer noch schauen. Ich würde sagen, es lohnt sich immer noch, Rom zu schauen und diese 2 Staffeln streamen bei Sky und wow.
Vielleicht kann ich es ja irgendwann nochmal nachholen. Zum 25-jährigen
Jubiläum. Der Cast ist superb, wirklich. Ja. Tobias Menzies spielt mit und Kieran Hines, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, also Ray Stevenson. Also eine ganz, ganz tolle Besetzung.
Rom, guckt Rom, 2 Staffeln bei Wow. 8,0 von der Moviepilot-Community übrigens. Genau, und dann die nächste Serie, auch eine 8,0. Eine Fantasy-Horror-Serie, die mittlerweile jetzt beendet wurde. Nach 15 Staffeln bei The CW, dem Jugendsender schlechthin in den USA.
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Supernatural, das war vor dem Arrowverse so auch mit eins der großen Flaggschiffe und halt auch währenddessen noch, die wurde ja, sie lief ewig. Ich bin nach 8 Staffeln ausgestiegen. Ich war aber damals tatsächlich sehr, sehr früh mit dabei bei Supernatural, weil ich war sehr jung, ein sehr großer Horrorfan und hab da richtig drauf hingefiebert auf diese Serie. Und dann, als sie in Großbritannien auf DVD rauskam, im Herbst 2006, ich habe nachgeschaut, habe ich dann die erste Staffel mir geholt und habe es geliebt, weil gerade auch in der ersten Staffel oder in den ersten Staffeln war dieser Horroraspekt noch sehr groß. So dieses Monster of the Week-mäßige, wie bei Buffy zum Beispiel, aber dann halt hier so im amerikanischen Hinterland mit diesen zwei Brüdern, die so urbanen Legenden nachgehen. Später ist es halt viel mehr Fantasy geworden mit Himmel und Hölle und allem drum und dran. Aber halt am Anfang halt diese urbanen Legenden und irgendwelche Monster, die Bloody Mary, die im Spiegel erscheint, fand ich ganz, ganz toll.
Mir war es zu gruselig. Ich hab das mal am Anfang versucht zu schauen und dachte, vielleicht ist das was für mein Buffy-Herz. Und dann war es sowas wie, nee, so viel Horror kann ich in meine Abendgestaltung nicht täglich einbinden.
Für mich als junger Horrorfan war das halt so Next Level, so nach Buffy, so was kann ich im Serienbereich noch irgendwie gucken, was mich so richtig huckt. Und das war Supernatural für mich.
Aber wir verdanken der Serie doch auch Jeffrey Dean Morgan, oder? Spielt er nicht den Vater?
Ja.
Ja.
Aber wir verdanken auch noch einer anderen Serie, die hier kommt, auch Jeffrey Dean Morgan.
Ich bin einfach dankbar dafür. Naja, aber auch. Ich bin dankbar dafür.
Aber ohne Supernatural gäbe es wahrscheinlich The Boys heute nicht. Ist ja auch Eric Kripke, ja. Der gleiche Showrunner.
Und der mittlerweile ja der halbe Cast auch schon in The Boys.
Genau. So, noch eine. Achso, wo kann man sie streamen? Ich habe es mir aufgeschrieben. Moment, falls ihr danach sucht, 15 Staffeln bei Prime Video könnt ihr streamen.
Mal schnell wegbingen.
Es reichen auch weniger. Also Eric Kripke hatte ja ursprünglich 5 Staffeln angedacht und da gab es halt auch schon so ein vorzeitiges Ende. Hätte man vielleicht auch da einfach Schluss machen können. So, Prison Break.
Ja, Prison Break ist jetzt nicht die Serie, die ich wahrscheinlich anführen würde, um zu sagen, deswegen ist das das beste Serienjahr ever oder so, weil bei Prison Break ist die erste Staffel sehr stark und dann geht's nach und nach bergab so. Aber ich glaube, wenn man sich so wieder zurückversetzen in 2005, wo solche High-Concept-Serien wie Prison Break noch was ganz Besonderes waren. Und so habe ich das auch damals wahrgenommen, als sie dann nach Deutschland kam. Große Production Values, irgendwie ein ganz interessantes Konzept, weil damals hat man ja Serien eher so dran gedacht in, das ist der Krimi, das ist die Krankenhausserie, das ist die Sitcom, so ein vorgefertigten Mustern und Prison Break war ein ganz abgefahrener Thriller, für mich so nach 24 so die nächste große High-Concept-Thriller-Serie. Ich kann den Plot nicht mehr erklären. Es geht um Prison und da will jemand breaken und es geht um einen Bruder und noch einen Bruder und es gibt Tattoos. Und ganz viele Twists und alles endet in Enttäuschung, aber ich glaube so als High-Concept-Serie für 2005 schon wegweisend. Und es gibt insgesamt 5 Staffeln, was mich echt schockiert hat. Und die streamen bei Prime und Disney Plus.
Genau, und bald kommt sogar ein Revival oder Reboot mit neuem Cast, glaube ich.
Das ist wie mit 24, ne? Die werden immer und immer wieder erneuert in irgendeiner Form.
Eine Serie, die nicht erneuert wird, sondern einfach weiterläuft.
Unter neuem Namen.
Unter neuem Namen. Ist Criminal Minds. Die lief 15 Staffeln lang bei CBS, wurde dann revivaled als Streaming-Serie mit etwas durchgehenderer Handlung und noch mehr Brutalität bei Paramount Plus, beziehungsweise in Deutschland läuft sie nicht bei Paramount Plus, sondern bei Disney Plus. Criminal Minds. Also die Serie hat, glaube ich, das Genre der Krimi-Procedurals ordentlich aufgemischt, weil im Gegensatz zu so anderen großen Cop-Shows und Krimi-Shows wie NCIS, Law and Order oder CSI, war die halt noch weitaus düsterer mit dem Fokus auf die Psychologie und die Abgründe von kriminellen Mördern und Serienkillern. Mir war es, ich habe mal so eine Folge oder irgendwann so im TV gesehen, fand ich noch zu brutal. Kann man sich jetzt bei mir gar nicht vorstellen, aber also mich hat's irgendwie nicht gehuckt. War so verstörend die Serie, dass Hauptdarsteller Mandy Patinkin nach 2 Staffeln aussteigen musste, weil er das psychisch nicht ertragen konnte, dass da jede Woche ermordet und vergewaltigt wird. Das war ihm einfach zu düster. Hätte er mal die neue Serie, ob er die schon gesehen hat, das Revival Evolution.
Ich muss ja sagen, ich habe reingeschaut, weil ich Mandy Patinkin-Fan war. Ich habe auch Chicago Hope geschaut, die Krankenhausserie aus den 90ern. Mir war es auch zu krass. Und ich habe auch alles geschaut, vor allem CSI. Ich war ein riesen CSI-Fan, bin es immer noch.
Es gab nur, ich hatte auch nur Zeit für eine große Krimiserie und das war CSI und CSI New York.
Ich habe CSI und CSI Miami geschaut.
Ja,
natürlich.
Miami auch noch bei RTL. Dann,
New York war mir immer zu nüchtern. Aber was ich, also so, ich bin mit Criminal Minds nie klargekommen, aber so im Nachhinein ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch für die den True Crime Hype. Und dann insbesondere die Serien, die auch durch den True Crime Hype, glaube ich, möglich wurden. Also insbesondere die Monster Serien, nenne ich das jetzt mal, von
viele
Ryan
Jahre
Murphy,
später, ja.
Genau, also bei Netflix und so diese Serien, die so tief in die Seele eines Serienkillers hinabschauen wollen und das auch teils sehr explizit dann seine Taten zeigen. Und da war Criminal Minds, glaube ich, die erste Serie, die da auch nur im Entferntesten sich im Network-Rahmen dahin bewegt hat. Und Chapeau dafür, ich will es trotzdem niemals schauen.
Wenn ihr es trotzdem schauen möchtet, 15 Staffeln plus 2 Staffeln von Evolution gibt es bei Disney Plus. Dort wird das alles aber unter einer Serie geführt. Also da geht's dann einfach mit 16 und 17, Staffel 16 und 17 weiter. Es ist kompliziert. Ich habe noch ein paar weitere Crime-Shows nochmal kurz, dass ihr auch nostalgisch in Erinnerung schwelgen könnt, was noch gestartet ist in dem Jahr. Das war nämlich ein starkes Crime-Show-Jahr mit Bones, die Knochenjägerin, The Closer, Numbers, die habe ich geguckt.
Habe ich auch geschaut.
Logik des Verbrechens. Und meine liebste Crime-Show aus dem Jahr 2005, Ghost Whisperer, Stimmen aus dem Jenseits mit Jennifer Love Hewitt. Ich hab's geliebt. Hab sogar auf DVD mir gekauft, die Staffeln damals.
Was? Das ist wirklich die größte Offenbarung hier im Podcast. Hast du immer noch die DVDs von Ghost Whisperer?
Leider nicht mehr. Irgendwann mal aussortiert. Wären bestimmt viel Geld wert heute. Wer weiß.
Bestimmt. Aber das finde ich krass, weil Bones und Numbers und The Closer habe ich auch ab und zu geschaut. Vor allem Numbers fand ich sehr unterhaltsam. Mhm. Ghost Whisperer war für mich immer zu out there.
Das ist dann noch so ein leichtes Fantasy, so einen leichten Fantasy-Touch.
Ja, red
noch.
Dich nur raus.
Jennifer Love Hewitt, was gibt's da aber anderes noch? Mehr Gründe brauchen wir
nicht. Ich weiß, was du 2005 geschaut hast.
Ich habe nicht nur Ghost Whisperer geschaut, sondern auch Weeds, kleine Deals und der Nachbarn. 8 Staffeln lang lief diese Show.
Classic Showtime, würde ich sagen. Showtime. Amerikanischer Kabelsender, der Serien immer zu lang ausgereizt hat, siehe Homeland.
Viel zu lang die Serie gewesen. Das durchgequält. Genau, von Serienschöpfer Jenji Kohan, die ist vor allem natürlich als Schöpferin der Netflix-Serie, einer der ersten Netflix-Serien, Orange is the New Black, bekannt. Doch davor hatte sie noch eine andere Comedy-Drama-Serie, die verdammt viel Spaß gemacht hat. Also fällt halt auch so in diese Ära ambivalenter und nicht immer ganz sympathischer Serienhelden, was wir halt so durch die Sopranos und Mad Men und Breaking Bad später auch noch. Und hier geht es um eine Vorstadtmama und Witwe, Nancy Botwin, gespielt von Mary Louise Parker damals. Bis zum Tod ihres Mannes führte sie so ein recht sorgenfreies Leben in der oberen Mittelschicht. Und als der stirbt, kann sie halt diesen Lebensstandard nicht mehr alleine halten und vor allem auch nicht für ihre beiden Söhne, die jetzt auch noch im Haus sind. Und deshalb folgt sie dem amerikanischen Traum und macht ein Business auf, wird Geschäftsfrau und sie verkauft illegal Marihuana und macht daraus ein erfolgreiches Business langsam.
Ist für mich auch so eine Serie, die klar im Fahrwasser von Sopranos entstanden ist, weil Sopranos ja so ein bisschen die Idee hatte, was wäre, wenn wir eine normale Vorstadtfamilie in Anführungszeichen nehmen und die sind in Wirklichkeit eine Mafia-Familie. Mhm. So. Also das Verbrechen inmitten des, würde ich sagen, Clinton-Era-Vorstadt-Lebens, was wir dann auch in den ausgehenden 90ern in American Beauty zum Beispiel satiriert oder als satirisch betrachtet gesehen haben. Und da gehört Weeds auf jeden Fall dazu und auch Desperate Housewives gehört da auch rein, so dieses Vorstadtverbrechen, Mystery.
Oh, was machen die Vorstadthausfrauen hinter den zugezogenen Vorhängen?
Genau, und genau. Weeds finde ich insofern interessant, das habe ich immer nur mal so nebenbei geschaut, nie wirklich bewusst, aber dann als Breaking Bad kam, war ich schon überrascht.
Das startete 3 Jahre vor Breaking Bad und es sind viele Parallelen.
Wie nah die Grundidee ist, natürlich geht Breaking Bad auch qualitativ dann in eine andere Richtung. Aber so die Idee, dass einfach ein Vorstadt-Elternteil anfängt, Drogen zu dealen, wirkt dann nicht mehr so frisch, wenn Vince Gilligan sie auftischt.
Genau. Deswegen als großer Weed-Fan habe ich dann auch sehr lange gebraucht, um bei Breaking Bad einzukommen, weil ich dachte, ist das nicht das Gleiche, nur mit Bryan Cranston?
Nee, das ist das Gleiche, nur nicht bei Showtime.
Genau. Sondern bei AMC.
Ja, die nie eine Serie zu lange ausgereizt haben.
Nein, niemals.
Nein, das haben sie nie gemacht.
Nächste Serie. Ach so, nee, wo könnt ihr streamen? 8 Staffeln gibt es beim Amazon-Channel Lionsgate Plus. Genau, nächste Serie. Grey's Anatomy 2005. Also das war ein Riesending 2005.
Ja, ich weiß auch, wie ich die erste Folge geschaut habe bei ProSieben. Das war mindblowing. Mhm. Ich bin Krankenhausserien-Fan, habe ich ja schon mehrfach erwähnt.
Das war die Zeit, wo Emergency Room sich so zu Tode gelaufen hat.
Ja. Genau, also eigentlich war die Ära der Krankenhausserie vorbei, weil wir hatten Emergency Room und Chicago Hope in den 90ern und dann dachte man, ja, wie kann man denn Emergency Room noch toppen? Geht es realistischer sozusagen? Heute wissen wir dank The Pitt, die in Deutschland niemand gesehen hat, offensichtlich, außer Leute mit Mitteln und Wegen, dass es noch realistischer geht als Emergency Room. Shoutout an The Pitt, die muss nach Deutschland kommen, tolle Serie. Aber damals fand ich so interessant, also Grey's Anatomy ist ja in eine andere Richtung einfach gegangen, weil die haben gedacht, was wäre, wenn wir wieder zurückgehen zu den General Hospital Krankenhaus-Soap-Erzählungen, die privaten Gefühle wieder sehr stark in den Vordergrund rücken, aber das so mit einer sehr hohen Qualität und einer sehr hohen Intensität der Krankheitsfälle machen. Und daraus kam dann Grey's Anatomy hervor, neben House, Dr. House, so die prägende Krankenhausmedizinserie dieser Zeit. Dr. House, Shoutout an House, MD.
Nicht 2005 gestartet, sonst hätten wir sie mit drin.
Genau, aber die habe ich damals auch immer sehr gern geschaut. Und Grey's Anatomy läuft ja noch bis heute. Also ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht.
Es kommt bald Staffel 22.
Wie oft steigt Meredith noch aus?
Man weiß es nicht.
Genau.
Ich war nach 10 Staffeln tatsächlich raus. Ich habe nachgeguckt, ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, wann ich ausgestiegen bin. Mac Dreamy lebte noch, als ich ausgestiegen bin.
Das ist schon 10 Jahre her, oder?
Das ist schon lange her.
Und natürlich wichtig, ich glaube, es gibt keine Krankenhausserie, die wirklich Grey's Anatomy folgen konnte. Selbst die Spin-offs haben es ja eigentlich nicht überlebt. Insofern ist es eine einzigartige Serie, aber ich glaube, wichtig für das Serienbiss an sich ist durch die Persönlichkeit von Shonda Rhimes und ihren Einfluss auf Basis von dem Erfolg auch von Grey's Anatomy, der darauf aufgebaut hat. Also was ja auch bis hin zu sowas wie Bridgerton oder so geführt hat. Das heißt,
How to Get Away with Murder.
Habe ich auch immer gern geschaut. Also als Sprungbrett enorm wichtig, in seiner Langlebigkeit enorm wichtig, auch wenn jetzt vielleicht individuell jemand sagen würde, das ist doch jetzt gar nicht das Serienmeisterwerk, weil ist ja auch nur eine Soap. Aber ich denke, für seine Art war es schon wegweisend.
Und gerade die ersten Staffeln. Muah, Chefskiss.
Und da war auch Jeffrey Dean Morgan, ne? Catherine Heigl und Jeffrey Dean Morgan, war da
Danny,
nicht was?
Er war Danny. Das ist das Einzige, was ich mir noch merken konnte.
Ja,
mein Herz war gebrochen.
Und Catherine Heigls Karriere, ne? Könnte auch ein eigener Podcast wert sein, was da passiert ist.
Und diese Serie hat uns Sandra Oh geschenkt.
Ja.
Also allein dafür hat sich gelohnt.
Ja.
So, nächste Serie. Eine deutsche Serie haben wir jetzt noch mitgebracht. Pastewka. 10 Staffeln. Habe ich nicht gesehen.
10 Staffeln, das ist schon. Pastewka habe ich tatsächlich auf DVD, aber ich glaube nicht 10 Staffeln.
Ist das deutsche Curb Your Enthusiasm?
Ja, das ist das deutsche Curb Your Enthusiasm.
Lass es Bastian oder so.
Lass es Bastian, genau, aber tonal ganz anders. Also okay. Curb ist ja eine Impro-Serie mit Larry David, auch mit vielen Gaststars, wo es schon um Awkwardness und unangenehme Alltagssituationen geht. Pastewka ist mit Bastian Pastewka und seiner fiktiven Familie ist wesentlich umgänglicher, würde ich sagen. Passt auch mehr zu Bastian Pastewka, der ja schon so ein cozy Comedy-Meister ist, würde ich sagen. Ich liebe Bastian Pastewka. Ich habe mir sogar seine Radio-Hörspiel-Podcast angehört. Und es geht eben auch so ein bisschen darum, in Deutschland so eine Single-Cam-Comedy im Grunde zu etablieren. Das zeichnet es auch aus. Tonal anders als Stromberg, aber auch so ein bisschen in diesem Mini-Cringe, soweit man es noch sagen kann, weil da Pastewka natürlich in viele Fettnäpfchen des Alltags auch tritt. Und man hat so ein bisschen Meta-Medienbiss mit vielen bekannten Gaststars aus dem deutschen Fernsehen als Unterhaltung mit drin. Und das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und ging dann, glaube ich, auch später bei Amazon weiter, oder?
Genau, die letzten 3 Staffeln, glaube ich.
Genau, ja. Klassische Sat.1 und ich weiß noch, ich habe irgendwie immer Pastewka geschaut und Schillerstraße und das war immer so, Ladykracher kam vielleicht noch, keine Ahnung. Das war schon Deutschland auch was Besonderes, dass sowas da produziert wurde. So
das war die Ära Post, die Wochenshow.
Ja, Wochenshow habe ich auch immer geschaut.
Ja, auf jeden Fall, Pastewka. Das ist ja auch so ein Format, was uns bis heute noch verfolgt, dass irgendwelche Stars quasi so eine etwas alternative Version von sich selbst halt spielen in Serien.
Ja. Bisschen dann natürlich zum halben Cast von Pastewka, der bei LOL irgendwie mit beteiligt ist. Also das ist schon eine Ära, die uns auch heute in Deutschland, glaube ich, noch verfolgt, so im Positiven wie im Negativen, weil ich glaube, dass viel im deutschen Fernsehen noch von diesen Post-Wochenshow-Stars abhängt. So.
Kann ich mitleben.
Ich auch, aber ich hätte gerne auch mehr neue Menschen vor auf dem Bildschirm.
Ich brauche einfach nur mehr Anke Engelke. Das
ja, das sowieso.
Schon. So, dann haben wir noch eine Serie, da müssen wir jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber die verfolgt tatsächlich, läuft immer noch seit 20 Staffeln American Dad, auch aus der Feder von Seth MacFarlane, der Family Guy-Schöpfer. Und das sind halt auch so seine zwei großen Animationssteckenpferde, die den Sender Fox, glaube ich, noch so am Leben erhalten, neben die Simpsons. Also diese drei Serien, die wurden ja auch für die nächsten geführt 5 Jahre weiter bestellt, verlängert schon. Eine historische Animationsserienverlängerung für die Simpsons und Family Guy und American Dad und Bob's Burgers. Das darf man natürlich nicht vergessen. Die kam dann noch ein bisschen später.
Es gibt noch Serien, die nach 2005 entstanden sind.
Aber das ist schon krass, dass diese Serie so lange läuft. Ich weiß nicht, ob sie immer noch so relevant ist wie früher. Es war so eine Serie, die ist so nebenbei gelaufen immer.
Ja, ich glaube, die ist einfach günstig zu produzieren und die wird ja, glaube ich, bei TBS oder irgendwo ja endlos versendet.
Ja, die hat mehrfach den Sender gewechselt und jetzt ist sie wieder bei Fox. Wieder zu Hause. So, und dann als letzte einflussreiche Serie, nicht unbedingt, weil es eine gute Serie ist. Ich habe geguckt, beim Moviepilot hat die Serie eine 2,9 Bewertung von 10. Nicht gut, aber auf jeden Fall war es ein riesiges Happening im deutschen Fernsehen im Jahr 2005. Verliebt in Berlin, die zweite deutsche Telenovela. Das war eine deutsche Adaption des kolumbianischen Formats Yo Soy Betty La Fea, das dann 2006 sehr, sehr gut umgesetzt wurde, adaptiert wurde als US-Serie, Ugly Betty. Ich oute mich hiermit. Ich habe auch jeden Abend, montags bis freitags, bei Sat.1 eingeschaltet und mitgefiebert, ob sich Lisa Plenske schlussendlich für David oder Rocco entscheiden wird. Ich bin schockiert, dass es 364 Folgen waren.
Was?
Und das ist erst die Hälfte der Serie. Also die fast 300 Folgen danach habe ich nicht mehr gesehen. Da ging es dann auch mit einer anderen Hauptfigur weiter. Aber alles mit Lisa Plenske habe ich geschaut. 364 Folgen plus den Abschlussfilm, das Ja-Wort, die große Hochzeit, die es in zwei Versionen gab. Einmal mit Hochzeit mit David und einmal am Ende mit Rocco zusammen. Ich glaube, es lag daran, es wurden zwei Enden produziert, weil Hauptdarstellerin Alexandra Nädel ihren Co-Star nicht so ganz mochte und sich vertraglich eigentlich hat zusichern lassen, dass sie den Rocco am Ende heiratet und nicht der eigentlich die Fans wollten. Und
ich frage mich die ganze Zeit, warum ist das hier kein Verliebt in Berlin Podcast, weil ich hätte gern alle diese Geschichten im Detail erklärt von dir.
Sat.1 hat dann eine Marktanalyse nachher machen lassen mit beiden Enden, ja wahrscheinlich so mit Testpublikum und es hat dann natürlich der David gewonnen, aber für mich gibt es nur ein Ende und das ist mit Rocco und deswegen habe ich die DVD zu Hause, damit ich dieses alternative Ende gucken kann.
Was soll ich dem noch hinzufügen? Außer war für mich neben Pastewka und Stromberg und dann später Doctor's Diary und vorher Türkisch für Anfänger so ein Beispiel für, aha, deutsche Serien können irgendwie auch in Deutschland noch irgendwie was bewirken, jenseits von der Bergdoktor-Zielgruppe. Mhm. Nichts gegen die, aber so dieses, das schauen auch, schaut auch ein jüngeres Publikum. So, das war so dieses letzte Aufjapsen der jüngeren Zielgruppe, bevor es ins Internet verschwunden ist.
Ja, das auf jeden Fall. So, damit wir den Podcast nicht mit Verliebt in Berlin beenden, darf jetzt jeder von uns auch noch zwei persönliche Geheimtipps aus dem Jahr 2005 mitbringen, die richtig gut sind, vielleicht nicht ganz so einflussreich waren, aber auf jeden Fall noch sehenswert. Möchtest du anfangen mit deinem ersten Tipp?
Ja, mein erster Tipp ist eine Serie von dem völlig unproblematischen Ricky Gervais, dem Schöpfer von The Office, bevor er, ja, ich werde nicht sagen, er ist unlustig geworden, aber mittlerweile ist Ricky Gervais so weit oben auf dem Olymp angekommen, dass er gar nicht mehr, dass er eigentlich nur noch nach unten treten kann.
Und er ist nicht mehr Street.
Ja, und das ist halt lame, so der Höhepunkt waren halt die Golden Globe Verleihung, so in den 2010ern, den frühen. Aber wenn man zurückschaut, bevor er ganz groß wurde, hat er halt zwei einprägsame Serien gemacht und das Podcast-Wesen revolutioniert, worüber man auch öfter reden sollte, dass Ricky Gervais Podcasting mit erfunden hat. Und zwar das erste war das erwähnte The Office UK. Und das zweite war Extras. Mhm. Und Extras, ich habe ja schon Meta-Unterhaltung mit Pastewka erwähnt. Extras ist auch Meta-Unterhaltung, wo teils Stars sich selbst spielen. Ricky Gervais ist ja im Grunde so ein Statist, der an verschiedene Filmsets kommt und irgendwie groß hinaus will und da unterschiedlichste große Stars trifft. Und das ist eine sehr, 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 sehr unterhaltsame kleine Comedy-Serie. Ich glaube, es gibt auch nur zwei Staffeln oder so in halbstündiger Länge. Und wem The Office zu garstig ist, wie wir vorhin gesagt haben, da macht Extras, glaube ich, mehr Spaß. Das ist so genau auf den Kippmoment zwischen The Office ist übelst düster und garstig, also die UK-Version, und dann spätere Ricky Gervais-Serien bei Netflix zum Beispiel wurden sehr sentimental. Und
ja, Afterlife hieß ja, die Netflix-Serie.
Das war nichts für mich und Extras ist genau der Sweet Spot dazwischen. Macht sehr viel Spaß, gerade wenn man die Schauspieler wiedererkennt. Und da sind sehr berühmte dabei. Ich glaube, Ian McKellen oder so, keine Ahnung.
Patrick Stewart, Kate Winslet, Samuel L. Jackson, Ben Stiller, Orlando Bloom, David Bowie, Daniel Radcliffe. Stimmt, ich erinnere mich an die Daniel Radcliffe-Folge. Genau, Ian McKellen.
Genau, streamt in Deutschland bei dem BBC iPlayer Kanal bei Amazon. Zwei Staffeln wirklich zu empfehlen. Und das zweite, wie ich heute gelernt habe, heißt im Original The Fick of It und hat den deutschen Untertitel anscheinend bei bestimmten Seiten Der Intrigantenstadel.
Sorry, die kann man jetzt nicht mehr gucken, die Serie.
Ja, fast auch überhaupt nicht zu der Serie, weil The Fick of It ist eine Armando Iannucci Polit-Satire mit dem späteren Doktor hier Peter
Capaldi.
Capaldi, genau. Und ist wirklich eher so die Office als Politik-Serie. So, also auch ähnlich düster und bissig und mit sehr, sehr vielen vulgären Ausbrüchen von der Hauptfigur, dem Politikmanager, der von Peter Capaldi gespielt wird. Und wollte ich hier auch nochmal erwähnen, weil das so in Deutschland natürlich gar nicht angekommen ist, so als Serie. Aber glaube ich, so im Nachhinein extrem einflussreich war, weil es ohne The Fick of It, glaube ich, nie Weep gegeben hätte oder Succession. So einfach, weil die Menschen, die da gearbeitet haben, haben dann woanders gearbeitet und dann sind sie irgendwann zu Succession gekommen. So der Art. Also das ist so einfach so, wie man das häufig in der TV-Geschichte hat, so rote Fäden, die sich personell durchziehen. Und wenn ihr Succession mögt, dann würde ich euch auch The Fick of It, der Intrigantenstadel, empfehlen. Das ist in Deutschland aber aktuell nur zum Leihen und Kaufen verfügbar.
Was also sind deine? Ein richtiger Geheimtipp.
Ein richtiger Geheimtipp. Macht aber mega viel Spaß. Also auch wenn ihr sowas wie Beep gerade mögt, dann schaut The Fick of It noch ein bisschen härter. Und was sind deine Geheimtipps?
Eine meiner absoluten Lieblingsserien, The Comeback. Falls ihr noch nichts von gehört habt, es ist eine Comedy-Serie. Ein Jahr nach dem Ende von Friends war das dann Lisa Kudrows nächste große
ihr
Rolle.
Comeback.
Ihr Comeback und ihre schwarzhumorige Abrechnung mit Sitcoms, kann man eigentlich auch sagen, und mit der Fernsehindustrie. Da hat sie diese Rolle gespielt, Valerie Cherish, und ich finde, das ist ihre beste Rolle. Sorry alle Phoebe-Fans, aber das war ihre wirklich beste Rolle, die sie je gespielt hat und immer noch spielt. Da ist Valerie Cherish ist nämlich so ein ehemaliger Sitcom-Star in Anführungszeichen und wird jetzt kriegt jetzt eine Rolle in einer neuen Sitcom im TV und sieht ihr großes Comeback gekommen, was sie dann von einem Kamerateam für eine Doku begleiten lässt. Allerdings ist Valerie sehr, sehr neurotisch, komplett selbst überschätzt und längst nicht der Star, der sie glaubt zu sein. Und es ist sehr cringe. Und es macht unglaublich viel Spaß. Es ist bitterböse. Und wenn man auch aus heutiger Sicht diese Serie jetzt heute nochmal schaut, vor allem die erste Staffel von 2005, was die schon aufgegriffen hat, was später durch MeToo und Co. erst bekannt wurde, auf sehr, sehr bitterböse Weise, was so hinter den Kulissen abgeht. Eine ganz, ganz fantastische Serie. Gerade erst dieses Jahr nochmal beide Staffeln rewatched und ich glaube, was Pausen zwischen Staffeln angeht, hatten wir letztens erst im Podcast das Thema. Da spielt The Comeback, alle gegen die Wand. Zwischen den ersten beiden Staffeln lagen nämlich 9 Jahre. 2014 kam die zweite Staffel und die dritte Staffel kommt 2026. Es braucht ja ein bisschen Zeit, damit man das Comeback auch wieder feiern kann, ne?
Ja, also Lisa Kudrow, ich liebe Phoebe, ich liebe auch Web Therapy, die Serie, die sie zwischendurch noch gemacht hat, aber The Comeback ist ihr Meisterwerk.
Vor allem die zweite Staffel, grandios, Meisterwerk. Auch ein Meisterwerk, es ist kein ganzes Meisterwerk, aber sie heißt Masters, hat sie im Titel, die Serie, und nicht Masters of the Air, sondern Masters of Horror. Eine Horror-Anthologie-Serie, die ist 2005 gestartet, in Deutschland nicht so wirklich als Serie bekannt, weil die einzelnen Folgen in Deutschland als Filme auf DVD rausgekommen sind. Genau, eine Serie von Mick Garris, nicht zu verwechseln mit Mark Gatiss. Kann auch leicht passieren, ist ein amerikanischer Regisseur, der viele, viele Stephen King-Verfilmung gemacht hat in den 90ern. Also diese Shining, die zweite Shining-Verfilmung unter anderem auch. Genau, und das Ganze ist hervorgegangen von einer Dinnerreihe, weil Mark Gatiss regelmäßig Dinners in Kalifornien veranstaltet hat, die Masters of Horror Dinner, wo er dann viele namhafte Horrorregisseure eingeladen hat, die sich dann ausgetauscht haben. Gab es viele Jahre lang. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, diese Dinners. Genau, und jede Folge ist quasi ein Minifilm, 60 Minuten. Von wirklich namhaften Horrorregisseuren. Also die Folgen sind von unter anderem Joe Dante, Dario Argento, Don Coscarelli, Toby Hooper, Stuart Gordon, John Landis, John Carpenter, Lucky McKee, Tom Holland, nicht der Spider-Man, und Takashi Miike. Also das ist echt ein Schleudertrauma an Horrorregisseuren, traumhaft. Und die Serie hat damals halt komplett ausgereizt, was so die Darstellung von Horror im Serienbereich auch angeht. Natürlich gab es vorher auch schon Horrorserien, Buffy war auch im Prinzip eine Horrorserie. Hier halt dieses Anthologieformat, was halt später auch viel, viel prominenter in den Jahren danach wurde. Mit nach American Horror Story auch gab es ja viele, viele Horror-Anthologieserien dann auch. Und halt, was wirklich hängen geblieben ist, es sind nicht alle wirklich gut, alle Folgen, es gibt ein paar sehr gute, vor allem schaut mal die Folge Imprint, das ist eine Mutprobe, glaube ich, die war nämlich so verstörend und brutal, dass der Sender Showtime sie nicht ausstrahlen wollte. Selbst die gekürzte Version, das ist die Folge von Takashi Miike, da wird sehr viel gefoltert in der Folge oder in dem Film, kann man auch sagen. In Deutschland ist sie auch ungekürzt nie ohne FSK-Freigabe erschienen.
Wer hätte das bei Miike gedacht? Wirklich sehr überraschend.
Genau. Und damit kommen wir jetzt zu unserem großen Fazit. Jenny, war das beste Serienjahr 2005?
Also ich glaube, es war wahrscheinlich langfristig gesehen das einflussreichste Serienjahr, was wir hatten. Das hatten wir ja schon aufgezählt. Sowohl die Mischung aus langlebigen Serien wie Supernatural, Grey's Anatomy, als auch die Mischung aus Serien, die einfach ihr Genre verändert haben. Und wenn man dann noch on top rechnet, was damals parallel halt schon lief, so wo neue, also Arrested Development, die zweite und dritte Staffel liefen ja 2005, kann ich nicht oft genug erwähnen, Veronica Mars, Deadwood, Battlestar Galactica, West Wing. Also wenn man damals in den USA vor allem den Fernseher angemacht hätte, hätte man einfach nur eine geile Serie nach der anderen gesehen, was für mich schon ein Zeichen dafür ist. Das Einzige, was für mich wirklich da noch Zweifel bringt und deswegen tendiere ich manchmal zu 2004 und manchmal zu 2006, ist, dass keine neuen Staffeln von Sopranos und The Wire in dem Jahr ausgerechnet erschienen sind, was mit damals halt die mit Abstand besten Serien überhaupt waren und heute immer noch einige der mit Abstand besten Serien überhaupt sind. Aber in Sachen Einfluss unbestreitbar und Qualität mit minimalen Abstrichen auch auf jeden Fall ganz oben auf der Liste der besten Serienjahre überhaupt. Wie stehst du dazu? Was ist dein Fazit?
Schleudertrauma. Auf jeden Fall einflussreich, noch und nöcher dieses Jahr. An den neuen Serien jetzt nicht unbedingt durchgängig, dass das die meisten besten Serien aller Zeiten hat. Es gab bestimmt Jahrgänge, die hatten noch mehr, noch bessere Serien, die in diesem Jahr gestartet sind. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Jein bis Nein, aber einfach nur darum, dass wir diese Frage nächstes Jahr nochmal stellen können und jetzt jedes Jahr im Idealfall fragen können, war das das beste Serienjahr? War 2006 das beste Serienjahr? Bis wir dann bei 2008 ankommen, ja, mit Breaking Bad.
Ja, aber dann kann man ja auch irgendwann das Streikjahr dabei sehen. Nee,
das ist der Streikjahr, genau. Das war das schlechteste Serienjahr, nämlich das Jahr, in dem Heroes in Staffel 2 schlecht wurde.
Schön, dass du Heroes nochmal erwähnt hast.
Genau, schreibt uns gerne, ob euch das Format gefällt, damit ich im nächsten Jahr auf 20 Jahre Heroes zurückgucken
kann.
Dann
kann ich 20 Minuten über 30 Rock reden, danke.
Genau, allein dafür lohnt sich das schon, was 2006 rausgekommen ist. Das werdet ihr kaum glauben. So, das war's dann jetzt auch schon, unsere kleine Serienzeitreise. Zurück ins Jahr 2005. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Jenny, dass du mit mir gemeinsam nostalgisch abgetaucht bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich konnte auch mal in meine Jugend zurückschauen. Die ist ja schon so lange her.
Und natürlich auch danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Lasst uns gerne wissen, ob euch das Format gefällt oder ihr auch gerne einen 10-Jahres-Rückblick hören möchtet. Gerne per Mail an podcast@moviepilot.de oder als Spotify-Kommentar unter dieser Folge. Das geht auch ganz unproblematisch. Und vielleicht führen wir das Format dann ja nächstes Jahr weiter. Mal schauen. Wir gehen jetzt alle Serienjahre durch, um zu überprüfen, was war denn wirklich das beste Serienjahr. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.